Ja, wie sind wir zu diesem Thema gekommen? Die Herzwerte oder die Kernwerte seiner Gemeinde. Was hat das mit dem Reich Gottes zu tun? Oder umgekehrt, was hat die Gemeinde mit dem Reich Gottes zu tun? Was hat Reich Gottes mit der Gemeinde zu tun? Und ich möchte einfach Einblick geben in diesem ersten Teil, ein bisschen in meinen eigenen Weg, und dass sie das auch versteht, blende ich da ein bisschen zurück in meine eigene Biografie. Was habe ich so erlebt? Ich bin aufgewachsen, ohne eine Beziehung mit Gott zu kennen oder zu haben. Das war in unserer Familie nicht bekannt. Man war zwar Kirchenmitglied, aber man hat das eigentlich nicht praktiziert. Man ist getauft worden, man ist konfirmiert worden. Ich bin in diesen biblischen Unterricht gegangen, habe das alles über mich ergehen lassen, und meine Konfirmation war eigentlich nicht die Bestätigung meiner Taufe, wie das gedacht wäre von der Kirche, sondern war eigentlich mein Abschied von der Kirche, also von der reformierten Kirche. Und habe dann einfach mein Leben gelebt als junger Mensch, wie man das so lebt. Und schon auf der Suche nach Antworten, nach Fragen, nach dem Sinn des Lebens, das hat mich sehr umgetrieben. Und im Alter von etwa 23 Jahren ist dann ganz unverhofft Gott in mein Leben getreten. Ich hatte mal so ein Buch gelesen, wo es so um Jenseitserfahrungen ging, so Sterbe-Nahtoderfahrungen. Und da hat jemand in so einem Buch geschrieben, eben, was dann so wichtig wäre, wenn man auf der anderen Seite drüben ist, ist eigentlich Liebe und Weisheit. Und diese beiden Begriffe haben bei mir irgend aus einem unerfindlichen Grund die Assoziation, also die Verbindung geweckt zur Bibel. Ich dachte, es ist nicht die Bibel, das Wort, das Buch der Liebe und das Buch der Weisheit. Und ich habe einfach angefangen, in einem Neuen Testament, das ich mal in der 6. Klasse von den Gideons erhalten habe, zu lesen. Und da habe ich von diesem Jesus gelesen. Und dachte, schade, ich bin 2000 Jahre zu spät, mit dem hätte ich gerne mal gesprochen. Aber das ist ja jetzt nicht mehr möglich, 2000 Jahre später. Und dann auf einmal passierte etwas Übernatürliches, das ich ganz schwer in Worte fassen kann, nämlich, dass mir dieser Jesus begegnet ist und ich auf einmal wusste, der lebt auch heute noch. Und ich wusste im gleichen Augenblick, der kennt mich, der liebt mich. Und da ist eine bedingungslose Annahme, egal was ich gemacht habe in meinem Leben. Und da war eine totale Überführung und ich wusste gar nicht, was mit mir geschah. Das war an keiner Evangelisation, ich war ganz alleine in meinem Zimmer. Ich hatte nur meine Bibel. So hat das alles angefangen. Und in dem Dorf, wo ich lebte, da gab es eben nur eine reformierte Kirche, also das war immer noch die gleiche, in der ich konfirmiert wurde. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt bin ich irgendwie ein Nachfolger von Christus, jetzt glaube ich an diesen Gott und jetzt gehe ich da zur Kirche. Das doch war für mich so das Naheliegendste. Und das habe ich gemacht, habe diese Lieder gesungen, diese Predigten gehört, war meistens so mit einer Handvoll älterer Leute zusammen. Und irgendeinmal hat dann der Pfarrer dieser Kirche mich gefragt, du Andreas, wir haben bei uns läuft nichts mit Kindern und mit Jugendlichen, wäre das nicht was für dich? Er hat gesagt, ich hätte auf dem Herz, dass du so eine Jungschararbeit starten könntest in unserer Kirchgemeinde. Das ist so eine Kinderarbeit, wo man alle 14 Tage einfach so einen Samstagnachmittag mit den Kindern was macht, eine biblische Geschichte hört oder in den Wald geht, etwas spielt und so weiter. Mein Problem war aber, als der mich gefragt hat, wusste ich überhaupt nicht, was Jungschar ist. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich war nie selber in einer Jungschar, ich war nie in einer Pfadi. Ich hatte keine Ahnung, was das ist und sagte, eigentlich weiß ich nicht, ob ich das kann, ob ich das soll. Aber er hat mich dann fast so ein bisschen überredet und gedrängt und hat dann gesagt, ja, ich habe da tolle Leute, das sind so ehemalige Abgänger von der Konfirmation, die können dir dann helfen, dann könnt ihr ein Team sein. Und dann habe ich so zögerlich Ja gesagt und gefunden, ja, man kann ja mal schauen. Und dann hatten wir so dieses erste Teamtreffen. Und da war so ein 15-jähriger Konfirmand, da war eine 16-jährige, die gerade aus dem Konfirmandenunterricht entlassen wurde, und noch eine 18-jährige, die war ein bisschen in Haschisch und so verquickt, aber war auch mal irgendwie im Unterricht und der Pfarrer hat die noch gekannt. Und das war unser Jungschi-Team, das war unser Team, so hat das alles angefangen. Und als ich da so mit diesen Leuten zusammen war, habe ich dann auf einmal gemerkt, du irgendwie, die kennen eigentlich alle Jesus gar nicht so wirklich. Und ich habe keine Ahnung, wie Jungschar funktioniert. Was machen wir bloß? Und ich hatte keine andere und keine bessere Idee, als einfach zu sagen, kommt Leute, wir beten einfach. Wir fragen Gott, wie er das machen möchte. Und so habe ich mit diesen Leuten angefangen zu beten. Und wir haben angefangen, Gott zu fragen. Und wir haben angefangen, uns darin zu trainieren, wie man die Stimme Gottes hören kann. Ich habe ihnen Tipps gegeben. Ich habe sie ermutigt, in der Bibel zu lesen. Ich habe geschwärmt, wie cool das ist, wenn man diese Beziehung zu diesem Jesus hat. Und wie er einem heilen kann, wie er einem vergeben kann und die Perspektive. Und die haben sich anstecken lassen. Da ist eines nach dem anderen zu einer persönlichen Beziehung zu Christus durchgedrungen. Wir waren so wie eine kleine Familie, sind dann auch noch weitere Personen dazugekommen. Und unser erster Jungschar-Nachmittag, das ist für mich unvergesslich. Da waren wir wirklich total hilflos. Wir haben einfach gesagt, Jesus, jetzt musst du uns zeigen, was wir machen sollen. Und dann waren wir einfach still. Und dann hat jeder so das aufgeschrieben, was er so an Eindrücken, an Impulsen hatte. Dann haben wir das zusammengetragen. Und dann haben wir genau das, was wir da hatten, haben wir dann einfach gemacht mit den Kindern. Und das war ein Hammererlebnis. Das hat total funktioniert. Und das war auch sehr ermutigend für uns. Wir haben gemerkt, hey, das funktioniert. Erstens, das, was Gott sagt, das funktioniert. Zweitens, es ist anwendbar. Und drittens, Gott war selber im Ganzen dabei. Das war so meine Erfahrung. Und dann habe ich angefangen, mit diesen jungen Leitern mich regelmäßig nebst den Teamsitzungen, die wir hatten, für diese Nachmittage vorzubereiten, mich zu treffen, auszutauschen. Wir hatten dann so eine Art Hauskreis, könnte man dem sagen. Es sind dann von den Leuten, die da waren, noch der eine Freund, die andere Freundin dazugekommen. Die haben auch gerade neu irgendwie entdeckt, dass man mit Jesus persönlich unterwegs sein kann. Und die haben wir dann einfach in dieses Jungschi-Team sozusagen integriert. Und haben Leben miteinander geteilt. Haben Wochenenden gemacht, wo wir nur für Retretten, so wie wir nur füreinander da, wo es nur darum ging, füreinander zu beten, einander freizusetzen, einander zu dienen, haben Freundschaft gelebt. Das Interessante war auch dann der Kontakt zu den Kindern. Das war ja eine Kinderarbeit. Wir haben so mit 11-, 12-jährigen Kindern angefangen. Am Anfang war das eine ganz kleine Gruppe, vielleicht so 10, 12 Kinder, ich weiß nicht mehr so genau. Und dann haben wir auch angefangen, mit diesen Eltern dieser Kinder Beziehung zu pflegen. Das war ja alles in einem Dorf da im Emmental. Da kannte man sich noch so einigermaßen. Und für mich war das ganz wichtig. Der Kontakt und auch die Beziehung zu den Eltern. Ich habe mit all diesen Eltern persönliche Beziehung angefangen, Freundschaft angefangen. Ich war in jedem Haus dieser Kinder zu Hause, habe mit den Eltern gesprochen, mit den Geschwistern gesprochen. Die Kinder haben mir ihr Zimmer gezeigt. Ich war ein Freund des Hauses. Und die Eltern, die haben mir total vertraut. Ich konnte mit diesen Kindern machen, was ich wollte. Die waren immer dabei und alle waren begeistert. Das war so eines dieser ersten Erlebnisse, wo ich etwas erfahren habe. Später habe ich dann weil ich gemerkt habe, Gott braucht mich da offensichtlich irgendwie. Ich habe die Gabe irgendwie auszuteilen und andere zu inspirieren und hatte dann die Idee, noch eine Bibelschule zu machen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich war dann 4 Jahre lang im TDS, Theologisch-Diakonischen Seminar in Aarau, habe da meine Ausbildung gemacht und wurde dann nach dieser Ausbildung Pastor in der FEG Heimberg, also die Freie Evangelische Gemeinde hier in Heimberg. Und das war meine erste Stelle, mein erster Dienst sozusagen, auch meine erste Erfahrung mit einer Freikirche, notabene. Ich hatte das überhaupt nicht gekannt bis dahin. Und dann kam ich in eine ganz andere Atmosphäre. Ich kam in ein fixes Setting, da war alles schon gegeben, da war jeden Sonntag Gottesdienst, einmal pro Monat Lobpreisgottesdienst, am Abend und sonst am Morgen. Und dann gab es eine Bibelabend, da kamen nur die Alten, und dann gab es einen Gebetsabend, da kamen auch nur die Alten, und dann gab es eine Jugendgruppe, da kamen nur die Jungen, und dann gab es eben auch noch eine Jungschar, das hatten wir dann auch, wo wir den Kindern dienten. Es gab eine Seniorengruppe und einfach so das normale Programm, das so eine durchschnittliche kleinere Gemeinde so anbietet, das hatten wir damals auch. Und ich war jetzt sozusagen als Pastor verantwortlich für all diese Dienste, für diese Teams, für die Predigten, für die Seelsorge und für all das und habe gemerkt, ja, ich unterhalte sozusagen all diese Programme. Ich habe versucht, Beziehungen aufzubauen. Es war nicht immer einfach, insbesondere zu den Jugendgruppenleitern war das sehr herausfordernd. Die hatten dann so den Eindruck, lass uns bitte in Ruhe, ich komme uns nicht da reinreden, das ist unser Ding. Ich habe dann so versucht, trotzdem einen Weg zu finden. Aber in all diesen Erfahrungen der ersten Jahre war bei mir eigentlich ein Schrei in meinem Herzen. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, die Ahnung hatte, das, was wir hier leben, das ist nicht alles, was Gemeinde ausmachen kann. Und es war mein innigstes Gebet und mein Wunsch und mein Schrei zu Gott, offenbare mir, was ist eigentlich das Wesen der Gemeinde? Was macht Kirche aus? Das ist ja nicht einfach nur ein Gebäude, das ist ja nicht einfach nur ein Programm, Aktivitäten oder eine Institution, das hat ja mit Menschen zu tun. Und indem ich immer wieder Gott diese Frage stellte, was ist das Herz deiner Gemeinde? Wie hast du dir eigentlich Gemeinde vorgestellt? Meine Jesus hat ja selber gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Also es ist sein Werk, aber wie macht man das? Was ist das genau? Es war ein großes Ringen. Und immer wieder, wenn ich diese Frage vor Gott bewegt habe, hat mir Gott 2 Erfahrungen in Erinnerung gerufen aus meiner Vergangenheit. Und die eine Erfahrung, die er mir in Erinnerung gerufen hat, das ist genau die, die ich jetzt vorher erzählt habe von dieser Jungschar-Zeit. Die Art, wie wir da miteinander Leben geteilt haben, die Art, wie wir unterwegs waren, die Art, wie wir auf Gott gehört haben, die Art, wie wir gedient haben, die Art, wie wir in die Gesellschaft hineingewirkt haben, diesen Kindern, diesen Familien gedient haben, die Art, wie ich mit diesem Pfarrer unterwegs war, der mich gerufen hat, der wie ein Mentor war für mich. Und Gott hat mir dieses Erlebnis aufs Herz gelegt. Und dann noch ein zweites, das ich erlebt habe während meiner Bibelschulzeit. Das war so eine Zeit, die war für mich ehrlich gesagt sehr herausfordernd. Ich bin an diese Bibelschule gegangen, also an dieses theologische Seminar, eigentlich mit dem Wunsch, mich ausrüsten zu lassen für einen vollzeitlichen Dienst. Und so nach einem halben Jahr Bibelschule habe ich dann auf einmal festgestellt, dass zwar mein Wissen sich da vermehrt und ich immer mehr weiß, aber mein Herz erstaunlich leer geblieben ist. Und ich habe mich gefragt, was soll das? Das kann doch nicht sein, dass ich hier ausgebildet werde zu einem vollzeitlichen Dienst im Reich Gottes und meine Beziehung zu Christus verdorrt irgendwie, so hat sich das angefühlt. Und ich habe dann angefangen, mich so ein bisschen rumzuhören bei anderen in der Klasse, ob das vielleicht anderen auch noch so gehen könnte. Und habe dann auch so ein paar gefunden, denen ging es ähnlich. Und dann habe ich gesagt, du, wollen wir nicht einfach zusammenstehen und einfach beten, einfach Gottes Gegenwart suchen und füreinander zu beten, auch für unsere inneren Nöte zu beten, für die Schule zu beten. Und so haben wir das dann angefangen. Jeden Mittwochabend haben wir uns getroffen. Ich bin da zum Schulleiter gegangen und habe gesagt, du, wäre das okay, wenn wir da jeden Mittwochabend, es gab da so in dem Studentenwohnheim, gab es oben im Dach so einen Raum, ob wir da beten könnten. Und der hat gesagt, ja, das ist okay, mach das nur. Und so haben wir uns da getroffen zum Beten. Und am Anfang war das wirklich nichts anderes als einfach zusammenkommen. Da waren wir vielleicht zu dritt, zu viert, vielleicht mal zu fünft. Später waren es dann auch ein bisschen mehr. Aber eine kleine Gruppe von Leuten. Und wir haben nichts anderes gemacht, als einfach unser Herz vor Gott ausgeschüttet. Gesagt, wie es uns jetzt gerade geht, wie motiviert oder demotiviert wir gerade sind. Und haben das einfach Gott gesagt. Das waren unsere Gebete. Total unfromm, nichts Geistliches. Nur einfach gesagt, jetzt geht's mir schlecht, ich bin demotiviert. Und dann das einfach Gott hingelegt. Und dann haben wir etwas erfahren, dass jedes Mal eigentlich etwas von Gottes Gegenwart spürbar war. Ich kann mich an einen Abend erinnern, da hatte ich furchtbare Kopfschmerzen und habe gedacht, oh, jetzt ist noch dieser Gebets. Abend da, Mittwochabend wieder. Ich gehe mal hoch und sage denen, ich komme heute nicht, ich habe Kopfschmerzen. Habe mich da hochgeschleppt und dann kam der andere Kollege, sagte, wir haben morgen eine ganz schwierige Prüfung, ich sollte eigentlich noch lernen, ich glaube, ich gehe dann gleich wieder. Und der dritte hatte gerade irgendein Beziehungsproblem mit einer Freundin, die irgendwie... war gerade alles schwierig, der auch gesagt, ich habe gerade keine Lust zum Beten. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir doch das kurz noch zum Gebet und dann gehen wir wieder. Haben wir das kurz zum Gebet gemacht, habe meinen Kopfweh, meine Kopfschmerzen dem Herrn gegeben, der andere hat seinen Prüfungsdruck dem Herrn gegeben und der dritte seine Beziehungsnöte. Und indem wir das einfach Gott gegeben haben, hat er angefangen, uns zu dienen und hat angefangen, zu uns zu sprechen, hat angefangen, Offenbarungen zu schenken. Wir haben füreinander gebetet, wir haben um Durchbrüche füreinander gebetet, um Heilung gebetet. Auf einmal war mein Kopfweh weg, der andere, der so müde war, war plötzlich wieder fit. Und so haben wir ganz interessante Dinge erlebt. Und das Spannende für mich war, es war eine ganz neue Erfahrung in dieser Gruppe, dass mit der Zeit, über Monate, über Jahre vielleicht, eigentlich habe ich gemerkt, da wird ständig irgendetwas an Qualität aufgebaut in meinem Geist. Vorher habe ich mich oft so von Konferenz zu Konferenz gehangelt, so von Hype zu Hype. Jetzt brauche ich wieder mal so eine geistliche Injektion, so eine geistliche Kraftspritze und bin da wieder mal in einen ICF-Gottesdienst gegangen oder an einen Vineyard-Gottesdienst oder was da alles so. Get Ready war da noch in und all diese Orte, die es damals gab. Und dann haben wir uns so richtig wieder aufgeputscht im Geist. Aber dann ist es wieder so abgeflacht. Aber während dieser Zeit, wo wir so konstant immer wieder einander gedient haben und füreinander da waren, habe ich gemerkt, da wird etwas aufgebaut, ohne dass ich diese Konferenzen brauche. Das hat wie eine andere Qualität. Wir haben einander auch sehr in unser Leben reingeredet. Ich hatte zum Beispiel so die Unsitte, dass sich so die Missstände, die an unserer Bibelschule waren, immer sehr gut erkannte. Und dann auch die Benannte. Und das war zwar vielleicht einerseits wahr, was ich erkannt habe, aber andererseits war auch immer wieder so eine urteilende, richtende Haltung in meinem Herzen. Und ich weiß noch gut, dass dann der eine Freund da von dieser Gebetsgruppe mir einmal gesagt hat, dass ich wieder so über unseren Rektor gelästert habe. Da hat er gesagt, Andrew, was du jetzt sagst, das ist nicht gut. Das ist rebellisch. Das ist eine Autorität, die Gott uns gegeben hat, egal ob der wie gut oder schlecht er ist. Und du darfst nicht so über den reden. Und im ersten Moment hat mich das aufgeregt, hatte ich den Eindruck, was ist das für ein frecher Kerl. Aber ich habe relativ bald gemerkt, der hat total recht. Der hat einen schwachen Punkt bei mir entdeckt, den ich schon lange in meinem Herzen hatte. Ich hatte Mühe, mich so wirklich Autoritäten und geistlicher Leiterschaft unterzuordnen. Da war irgendetwas noch verletzt. Und durch diesen Dienst, durch diese jüngerschaftlichen Beziehungen, die wir da lebten, ist da etwas mit der Zeit heil geworden. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichsten Prozesse, die ich erlebt habe. Ich glaube, ich hätte nicht Leiter werden können, wenn ich selber Mühe habe, mich Leiterschaft anzuvertrauen oder mich Leiterschaft unterzuordnen. Das ist ein Geheimnis. Und weiter auf diesem Weg, als wir da eben in diesem Mittwochabendgebetsgrüppchen waren, auf einmal oder einmal so an einem Abend hat Gott wieder zu uns gesprochen und hat gesagt, jetzt geht und betet für Leute, die krank sind, betet für Leute, die Schwierigkeiten haben, betet für Leute, die in Ängsten sind, in Nöten sind. Ich möchte, dass das, was ihr jetzt untereinander erlebt habt, dass ihr das weitergebt. Und Gott hat mir dann wirklich so wie einen Masterplan, so wie einen Bauplan gegeben, wie das geschehen soll, wie wir da, das war in Aarau, wie wir da von Haus zu Haus gehen sollen und zu zweit immer und für Leute fragen, ob wir für sie beten können. Wir haben so kleine Zettel vorbereitet, das vorher in die Briefkasten gelegt, dass die wissen, jetzt kommt da jemand in den nächsten Tagen. Und dann sind wir da klingeln gegangen und haben gefragt, wir sind diese Leute, Studenten von dieser Bibelschule, wir würden gerne für sie beten, haben sie ein Problem? Und die Reaktion, die war sehr unterschiedlich. Einige, die fanden das total daneben, andere fanden das interessant. Dritte haben für sich beten lassen. Und so haben wir auch gemerkt, das Ganze, was wir erlebt haben, war nicht einfach nur etwas für uns oder für mich, sondern etwas, was wir dann wieder an andere Leute weitergegeben haben. Wir haben einmal für eine junge Frau gebetet an der Haustüre. Sie hatte irgendein Leberproblem und war kurz vor einer Operation, ganz schwierige Situation. Wir haben einfach gebetet, Hände aufgelegt und dann sind wir wieder gegangen. Ein paar Wochen später sah ich die in einem Jugendgottesdienst, der da war. Dann kommt die auf die Bühne und gibt ein Zeugnis ab und sagt, sie sei komplett geheilt worden von diesem Leberleiden, das sie gehabt hätte, und hat Gott alle Ehre gegeben. Und das hat mich dann tief berührt. Ich meine, das hat sich überhaupt nicht geistlich angefühlt in dem Moment, dass wir da für die gebetet haben. Und ich weiß nicht, ob sie sich überhaupt erinnert hat, dass wir für sie gebetet haben. Sie hat das nicht erwähnt, das war auch egal. Das waren diese beiden Erfahrungen, die mir Gott immer wieder in Erinnerung gerufen hat, wenn ich ihn darum bittete, Herr, was ist das Herz? Was ist das Wesen deiner Gemeinde? Diese beiden Erlebnisse, diese Jungschar-Erfahrung, als ich dieser Jungschi-Leiter war, und diese Erfahrung mit diesen Studenten da. Und dann habe ich mich gefragt, aber was hat das mit Gemeinde zu tun? Ich meine, wir hatten überhaupt keinen Gottesdienst, wir hatten kein Gebäude, wir hatten kein Programm. Wir hatten überhaupt nichts von alledem, was man so normalerweise denkt, das macht eine Gemeinde aus. Und das hat mich dann irgendwie auch verwirrt am Anfang. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, was Gott eigentlich wichtig ist. Und dann haben wir uns auf einen Weg gemacht, mit meiner Frau zusammen und ich habe gesagt, ich glaube, wir müssen Gemeinde auf eine völlig andere Art leben, als wir das bisher gemacht haben. Das kann nicht sein, dass die nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst stattfindet. Das muss irgendetwas mit Gemeinschaft zu tun haben, mit Jüngerschaft, miteinander unterwegs sein, füreinander da sein. Und es muss auch irgendeinen Einfluss in die Gesellschaft haben. Und wir haben dann in unserer Gemeinde auch einen Transformationsprozess begonnen. Im Jahr 2004 haben wir uns mit einer EGW-Gemeinde hier in Heimberg zusammengeschlossen und aus dieser Fusion ist dann die christliche Gemeinde Heimberg geworden, die wir heute immer noch sind. Einfach das nur kurz, dass ihr versteht, warum wir heute christliche Gemeinde Heimberg heißen und nicht mehr FEG oder EGW. Das war so dieser Prozess. Aber gleichzeitig, parallel zu dieser Fusion und zu diesem äußeren Zusammengehen, waren ganz viele innere Prozesse. Und ich habe damals, muss ich ganz ehrlich sagen, vieles nicht wirklich verstanden. Ich habe die geistlichen Prinzipien nicht so verstanden. Ich habe das erst kürzlich eben, als ich dann mit Franz Duplessis im 2011 zum ersten Mal zusammenkam. Franz Duplessis Senior, das ist der Mann von Netta, der 2013 dann leider verstorben ist. Er hat mich so mit diesem Apostolischen in Verbindung gebracht und habe gemerkt, wenn der Mann spricht, da wird irgendetwas in mir wach, da wird eine Sehnsucht geweckt, der spricht die gleiche Sprache, da kann ich viel lernen. Und dann auf einmal wurden mir Sachen, die ich schon erfahren hatte, die ich schon mal erlebt hatte, wurde mir plötzlich bewusst, was das eigentlich vom Wort her, von der Bibel her bedeutete. Und jetzt könnte man mal diese Folie da einblenden. Ich habe euch jetzt eine Zusammenfassung mitgebracht, wo ich versucht habe, so die geistlichen Prinzipien, was war denn das Wesentliche in diesem Jungschi-Team? Was war das Wesentliche in diesem in dieser Gebets- oder Jüngerschaftsgruppe an der Schule? Funktioniert das? Ist es da? Seht ihr das schon? Oder es kommt doch noch nicht. Okay. Ja, ich habe ein bisschen einen schwierigen Winkel hier. Ich sehe nicht wirklich, was da drauf ist. Ja, jetzt kommt was. Okay, kannst du mal ich muss jetzt selber auf diesen Knopf drücken. He? Mal schauen, ob das geht. Tschak. Geht nicht, denn nochmal. Jetzt ist es gekommen. So, gut. Also ein erstes geistliches Prinzip aus diesen Erfahrungen, dass ich gemerkt habe, es gibt einen Mandatsträger. Oder man könnte auch sagen, einen Visionsträger. Irgendeine Person, die so etwas wie einen Masterplan hat, die einfach weiß, wie man etwas machen muss. Und das war in diesen beiden Beispielen, war ich das. Das war mir aber damals nicht so bewusst. Ich habe einfach den Eindruck, ja, okay, das war so. Irgendwie ist das einfach geworden. Und ich habe dann später gemerkt, das ist eigentlich auch ein väterliches Mandat. Also es ist nicht einfach irgendein Dienst, es ist nicht irgendein Programm, das ich leite, sondern es ist ein Mandat, das Gott gibt. Und jetzt kommt das zweite Punkt, ein Mandat, das ist ja schon da, hä? Ein Mandat, das von anderen gesehen wird und das andere bestätigen oder einsetzen. Als mich dieser Pfarrer der reformierten Kirche gefragt hat, ob ich Jungschi Leiter werden wollte, war ich sehr unsicher. Also er hat mich gerufen. Er hat mich gesendet, er hat mich eingesetzt. Ich habe mir das nicht selbst genommen. Und ich habe gemerkt, das ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Geistliche Leiterschaft, ein geistliches Mandat nimmst du dir nicht selber. Das gibt dir Gott, aber es wird auch von Menschen, prophetisch begabten, apostolisch begabten Leuten, bestätigt. Und ich habe hier das Beispiel aufgeschrieben von David und Samuel. David hat nicht gesagt, ich bin aber ein gottesfürchtiger Mann, ich könnte eigentlich König werden. Dieser Saul, der hat es ja total verhauen, also was der geboten hat, das ist ja daneben, ich wäre viel der bessere König. Der hatte keinen Plan, keine Absichten, jemals König von Israel zu werden. Das war ein 16-, 17-jähriger Junge, der einfach die Schafe seines Vaters gehütet hat, wo dann plötzlich dieser Prophet, dieser Samuel daherkommt und den Vater bittet, all seine Söhne vorzuführen. Und der Vater hat gedacht, ja, der David, der ist ja sowieso noch zu jung, der kommt eh nicht in Frage, der kann auf dem Feld bleiben. Und Samuel war zum Glück ein echter Prophet und hat die Stimme Gottes gehört. Und all diese stattlichen, starken, begabten jungen Männer wurden da vorgeführt. Und Gott hat immer zu Samuel gesagt, das ist es nicht, das ist es nicht, der ist es auch nicht. Und dann waren alle durch. Und dann ist diese peinliche Situation, wo du dann als prophetisch begabte Person nicht so recht weißt, habe ich jetzt irgendwie die Stimme Gottes doch nicht so richtig gehört oder ist da noch einer? Und er fragt ganz scheu nach beim Isai, dem Vater, du, sind das alles deine Söhne? Und dann, ja, nein, doch, jetzt, wo du sagst, der David, der ist ja noch der Kleine, der ist noch auf dem Feld draußen. Und dann, ja, geht, ruf den. Und dann ist er gegangen und der David ist gekommen und Gott hat zum Samuel gesprochen und gesagt, das ist der, salb ihn zum König. Und der Samuel nimmt sein Salbhorn und gießt dieses Öl über diesen David aus und salbt ihn zum König. Und der Heilige Geist kommt auf ihn. Und am nächsten Tag ging er nach Jerusalem und bestieg den Thron und wurde König. Also wenn irgendjemand diese Geschichte schon mal gehört hat, das stimmt jetzt nicht, was ich am Schluss gesagt habe, dann ist ein ganz langer Prozess, ein Schleifprozess, ein Charakterschulungsprozess. Er hat Ablehnung, er hat Verfolgung erlebt, er ist verachtet worden, verkannt worden, musste fliehen vor seinem eigenen Schwiegervater, von dem eigenen König. Und da wurde etwas im Herz von David trainiert und viele, viele, viele Jahre später, als er ein erwachsener, gebrochener, verachteter, ausgestoßener Mann war und sich dann so mit ein paar anderen verachteten, ausgestoßenen, verbitterten Leuten so in einer Höhle zusammengefunden hat und die Gegenwart Gottes gesucht hat und sie einander gedient haben und irgendeinmal ist dieser Zeitpunkt gekommen, dieser Reifeprozess, wo Gott diesen David als Nachfolger von Saul eingesetzt hat. Und Saul hatte ihn verfolgt und David hatte zweimal die Möglichkeit, Saul zu töten. Er hat zweimal gesagt, ich rühre den Gesalbten des Herrn nicht an. Und das zeigt mir etwas von einer Haltung, die dieser David hatte. Ich hole mir, ich nehme mir nichts, was Gott mir nicht gibt. Ich warte, bis meine Zeit reif ist und Gott wird es mir geben. Obschon ich ja schon lange diese Salbung hatte und dieses Wissen. Ein zweites Beispiel, das mir da auch in den Sinn kommt, ist, wie Paulus sich, als er dieses Damaskus-Erlebnis hatte, diese Jesus-Begegnung hatte, er blindet ist und dann völlig in seine Theologie alles auf den Kopf gestellt wurde, wie er dann später nach Jerusalem gegangen ist und zu den 12 Aposteln gegangen ist und gesagt hat, ich brauche eure Bestätigung. Das hat für mich sind für mich ganz entscheidende Eigenschaften, wenn es um Leiterschaft geht. Also es geht auch darum, jetzt habe ich den falschen Knopf erwischt, jetzt ist es ganz weg, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt ist alles da. Jetzt gehen wir wieder zurück. He? Kannst du selber zurück? Bei mir geht es nicht. Ja, ich fahre mal einfach weiter. Also eben das Suchen einer Abdeckung. Dieses Wort Abdeckung, das ist ein bisschen schwierig. Aber es ist ein wichtiges Prinzip. Eben auch jemand, dem man Rechenschaft ablegt. Bevor wir da als Studenten der Bibelschule rausgingen und gebetet haben für Leute, ging ich zu unserem Rektor der Schule und habe ihn gefragt, wäre das okay, wenn wir das machen? Weil wir sind schließlich Studenten dieser Bibelschule, wir repräsentieren diese Bibelschule. Wir machen das nicht einfach auf eigene Faust. Und ich habe auch gesagt, ich will das auch gar nicht auf eigene Faust machen. Wir möchten Gesandte sein. Und der Rektor, der hatte Angst. Der hat gesagt, das kommt dann vielleicht schräg raus, wenn da so Studenten da auf die Leute losgehen und da für die Kranke beten und so. Und hat dann gesagt, er würde das eigentlich nicht sehen, dass wir das im Namen der Schule machen. Aber ich soll doch zu diesem anderen Lehrer geben, der hätte vielleicht ein Anliegen dafür. Und dann bin ich zu einem anderen der Lehrer gegangen und habe ihm einfach erzählt, was wir auf dem Herzen haben, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und dann haben seine Augen geleuchtet und er hat gesagt, yes, das ist genial, geht für das, ich stehe hinter euch. Ihr macht das nicht im Namen der Schule, aber ich stehe hinter euch als Lehrer. Ihr müsst nicht sagen, dass ihr da Studenten seid, sondern ihr könnt das auch so einfach machen. Und dann haben wir das gemacht. Oder dieser Pfarrer in dieser reformierten Kirche, wo ich Jungschi-Leiter war, ich habe mich regelmäßig mit dem getroffen und habe ihm erzählt, wie es läuft. Er hat gefragt, wie es mir geht. Rechenschaft abgelegt, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Also jetzt versuchen wir nochmal. Yeah. Und dann eben eine demütige Grundhaltung. Das Empfinden der Aufgabe, nicht gewachsen zu sein. Das war genauso, wie sich das damals angefühlt hat, als der Pfarrer mich gefragt hat, ob ich Jungschi-Leiter werden wollte. Und da ist mir auch ein Beispiel in den Sinn gekommen aus der Bibel. Kennt ihr sicher auch als Gott den Mose berufen hat. Der war ja als Prinz in Ägypten sozusagen ein Adoptivkind. Eigentlich war er Hebräer, ist dann adoptiert worden von der Prinzessin, der Tochter des Pharaos und wuchs dann in diesem Haus in Ägypten auf und hat dann gesehen, wie sein Volk unterdrückt wird, hat da einen Ägypter zu Tode geschlagen und ist in diese Wüste geflohen und war dort 40 Jahre lang in dieser Wüste, hat dort seine Frau kennengelernt, Kinder gekriegt und hat da die Schafe gehütet. Und das war's dann, der war schon 80 und hat sich so auf den gemütlichen Lebensabend vorbereitet. Und dann auf einmal, als er so ein Schaf sucht, das ihm entwischt war, sieht er so ein Feuer. Er meint, das ist so ein Dorngestrüpp, das brennt. Und denkt, das ist komisch, das brennt, aber das verbrennt gar nicht. Und als er da so hingeht und schaut, spricht auf einmal dieser Gott zu ihm und sagt ihm, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Grund. Und er tut das. Und er sagt, wer bist du, wer spricht da mit mir? Und Gott stellt sich dort als dieser Ich Bin, der Ich Bin vor. Und sagt ihm, jetzt geh zurück nach Ägypten und führe mein Volk hinaus. Und der Mose hat gesagt, ja, aber nein, weißt du, ich bin ja viel zu alt und ich kann nicht gut sprechen. Und er hatte alle Ausreden auf Lager. Und Gott hat immer wieder zu ihm gesprochen. Und ich habe den Eindruck, Gott wurde irgendeinmal ein bisschen wütend sogar. Ich habe gesagt, jetzt geh endlich. Und dann ist er gegangen und hat das getan, was ihm Gott geboten hat, aus einer tiefen Empfindung, ich kann das nicht. Das ist mir nicht nur eine Nummer zu groß, das ist mir zwei, drei Nummern zu groß. Was soll ich diesem Pharao sagen? Das ist der mächtigste Mann der Welt. Und dann noch so eine unverschämte Bitte anzubringen, das geht doch nicht. Ein anderes Beispiel ist der Salomo, als der König wurde, das ist der Sohn von David. Der hatte auch den Eindruck, König sein von Israel. Das packe ich nicht, das kann ich gar nicht. Und hat Gott inständig darum gebeten, gib mir die Weisheit, die es braucht, König zu sein. Und Gott hat dieses Gebet erhört und hat ihn zum weisesten Mann der Welt gemacht. Die Leute waren so beeindruckt von seiner Weisheit, die sind von weit her angereist und haben von ihm gelernt. Also diese belehrbare Haltung zu haben und auch zu behalten, das ist ein wichtiges geistliches Prinzip. Und eben dann, dass es nicht einfach nur ein Dienst ist, es ist nicht ein Programm, es ist nicht nur irgendeine Aktivität, sondern es ist etwas, das ist aus dem Gebet geboren worden. Wir haben in all diesen Prozessen immer wieder Gottes Angesicht, Gottes Wegweisung, Gottes Instruktion gesucht und haben immer nur das gemacht, was er uns gesagt hat. Also es war eine hochgradig prophetische Angelegenheit. Aber wenn man auf Gott hört, muss man auch gehorchen. Man kann nicht nur horchen, sondern man muss auch gehorchen. Und das ist etwas, was ich auch gemerkt habe, wenn man dann Gott schon etwas fragt und wenn dann Gott Impulse gibt, Eindrücke gibt, Worte gibt, Begebenheiten einem in Erinnerung ruft, dann ist es dann auch an uns, das dann zu tun. Und das braucht manchmal sehr viel Mut. Es braucht manchmal auch sehr viel Demut, weil es etwas ist, wo man nicht weiß, wie das rauskommt. Aber gerade im Gehen und im Tun dessen, was Gott sagt, erleben wir dann Gott als der übernatürliche, große Gott, der zu seinem Wort steht. Und dann ein weiterer wichtiger Punkt dieser beiden Beispiele, die mir Gott aufs Herz gelegt hat, Jungschi-Team oder diese Jüngerschaftsgruppe an der Bibelschule, es basiert auf Beziehungen, es basiert auf Freundschaft, es basiert auf gelebter Jüngerschaft. Wir haben wie eine Familie zusammen Herz geteilt. Und das war nicht nur dann, wenn wir das Treffen hatten. Das war auch zwischenzeitlich. Wir waren Freunde, haben einander ins Leben hinein geredet, einander gedient, einander freigesetzt und einander auch korrigiert. Und dann noch ein letzter Punkt. Es hat auch Auswirkungen, es hat einen Segen in die Gesellschaft. Gemeinde kann nie etwas sein, das sich nur um sich selber dreht, nur für sich da ist, sondern es ist immer etwas, was irgendeinmal, vielleicht nicht von Anfang an, sind auch Prozesse, die werden müssen, irgendeinmal diese Gesellschaft erreicht, berührt und segnet. Diese Prinzipien habe ich gelernt aus diesen beiden Erlebnissen und die haben wir jetzt auch immer wieder versucht umzusetzen. Und ich glaube, es sind ganz wichtige geistliche Prinzipien, die uns Gott hier mit auf den Weg geben möchte. Amen. Bitte noch kurz. Danke, Jesus, für diese Offenbarungen aus deinem Wort. Und ich bitte dich, dass du selber jetzt diese Offenbarungen lebendig machst und sie in unserem Herzen eingravierst, einprägst. Du kannst jetzt auch jedem Einzelnen zeigen, wo er ist, wo sie ist, welche Prozesse bei jedem Einzelnen dran sind. Es ist mir wichtig, Jesus, dass jetzt wirklich jedes Einzelne hier eine Begegnung mit dir hat und du zeigen kannst, in welchem Prozess bin ich? Wo ist der Schleifprozess? Wo sind Fehler gemacht worden? Wo müssen wir etwas justieren, ausrichten? Danke, dass du mit deiner Gegenwart da bist, Vater, und diesen Menschen hier dienst. Ich bekenne dir, wir können nicht durch unsere Vorträge hier jemanden verändern oder inspirieren. Es ist allein durch deinen Geist. Und wir wollen jetzt einfach eine Zeit haben, wo wir diesen Gott anbeten und ihm Ehre geben, ihm sagen, es geht um dich, es geht um dein Reich. Vielen Dank, dass ihr uns hier mitnehmt.